Der Anlass für das Buch, für das Nachdenken und Verschriftlichen der Gedanken, was war das?
Ausgangspunkt für das Buch sind sozusagen Ereignisse im Herbst 2018. Da wurde dieser Spiegelartikel veröffentlicht unter dem Titel Der gefühlte Jude, wurde die Geschichte von Wolfgang Seibert erzählt. Und zwar wurde die erzählt als die Geschichte eines lebenslangen Hochstaplers und Lügners, der sozusagen immer wieder sein soziales Umfeld betrügt und falsche Geschichten über sich erfindet und verbreitet und damit auftritt. Das war dahingehend bemerkenswert, als Wolfgang Seibert zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Pinneberg war und sowohl Johannes als auch ich auch zu dem Zeitpunkt auf unterschiedlichen Ebenen und an unterschiedlichen Stellen mit ihm zusammen Projekte gemacht haben, Politik gemacht haben und dementsprechend verhältnismäßig nah dran waren. Und man kann, glaube ich, vieles über den Spiegelartikel sagen und es gab da auch sehr schnell mitunter berechtigte Kritik dran. Was aber trotzdem sozusagen stehen bleibt, ist, dass da Recherche betrieben worden ist, die aufdeckt, dass viele von den biografischen Splittern, die Wolfgang Seibert für sich reklamiert hat und oder vielmehr für seine Familiengeschichte aufgegeben hat, nicht auf Tatsachen basieren. Und da wir, wie gesagt, mit ihm zusammengearbeitet haben, waren wir mitunter auch maßgeblich daran beteiligt, diese falschen Geschichten sowohl zu bestätigen als auch zu verbreiten und damit auch gewissermaßen zu ihrer Legitimierung beizutragen. Und das hat, glaube ich, erstmal dazu geführt, dass es sozusagen einen Bruch gab und einen Moment von extremer Verunsicherung, weil man natürlich auch erstmal nicht mehr weiß, mit wem hat man es da eigentlich zu tun. Also wer ist das, der da ja eine ganze Weile neben einem war, mit dem man eine ganze Weile lang Politik gemacht hat. Und das Buch ist jetzt, würde ich sagen, ein Teil eines seitdem stattfindenden Aufarbeitungsprozesses. Der ist keineswegs damit abgeschlossen oder damit beendet, sondern das ist erstmal, ich würde sagen, ein Punkt, der für uns oder den es für uns festzuhalten galt.
Jetzt ist es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Buch, in dem ihr die echte Geschichte von Wolfgang Seibert erzählt, sondern es ist eher die Auseinandersetzung mit dem Phänomen, das nicht nur ihn betrifft, sondern das in unregelmäßigen Abständen in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal aufgetaucht ist, beziehungsweise entdeckt worden ist, dass Menschen sich, ich sag jetzt mal, Opferbiografien nehmen, auch wenn das vielleicht ein komischer Begriff ist, den können wir ja auch nochmal uns angucken. Was meint man eigentlich, wenn man das sagt, beziehungsweise was sagt man damit? Was ich dem Essay, der zu dem Buch erschienen ist, entnommen habe, ist, dass es ihr Versuch der komplexen Verquickung von gesellschaftlichen und individuellen Versuchen, mit den Verbrechen, Opfern und Tätern des NS umzugehen, nachgeht. Welche Ebenen habt ihr dabei betrachtet?
Genau, das war, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig von Anfang an zu sagen, okay, es gibt da sozusagen individuelles Fehlverhalten, das ließe sich sehr einfach und das lässt sich auch sehr einfach moralisch verurteilen und sagen, okay, das war schlicht und ergreifend falsch. Man kann auf der Ebene stehen bleiben und dann quasi eine persönliche Verurteilung vornehmen. Das war für uns aber, glaube ich, nicht so wirklich zielführend und deswegen war für uns auch nur mittelmäßig relevant oder interessant, jetzt die in Anführungszeichen echte Biografie von Wolfgang Seibert aufzudecken, weil, wie du schon sagst, werden da viel mehr gesellschaftliche Verhältnisse sichtbar in diesen Ereignissen rundherum und auch vor allen Dingen in den unterschiedlichen Bedürfnislagen, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, es wäre halt viel zu einfach zu sagen, okay, das liegt einfach nur in seiner Person, was da alles passiert ist, sondern das ist, glaube ich, deutlich komplexer. Es hat eben auch was damit zu tun, was das Publikum für Erwartungen hat, wie das sozusagen aufgenommen wird und so weiter. Und dann ist man eher schneller bei gesellschaftlichen Verhältnissen als bei diesem konkreten Einzelfall. Trotzdem war der Ausgangspunkt für uns, sich dieses Phänomen nochmal weitergehend anzugucken.
Wenn du sagst gesellschaftliche Verhältnisse, vielleicht fangen wir da an, also vom Großen aufs Kleine. Es ist ja geradezu identitätsstiftend, eine gemeinschaftliche Idee davon, wie es zu sein hat. Können wir vielleicht da angucken und da drauf gucken? Wie ist es denn gesellschaftlich verknüpft, das Phänomen?
Also ich glaube, spätestens mit 89, 90 gibt es ja sozusagen nochmal ein stärkeres Bedürfnis nach sowas wie so einer nationalen Identität und vor allen Dingen auch nach sowas wie einem nationalen Geschichtsbewusstsein. Und nicht ohne Grund gibt es sozusagen in den 90ern dann sehr, sehr große erinnerungspolitische Debatten innerhalb der BRD nochmal. Und trotzdem ist das aber ein Punkt, wo auch in der gesamten Weltpolitiklage klar ist, dass ein ungebrochener Bezug auf die deutsche Geschichte über 1945 hinaus rückwärts nicht tolerabel ist. So viel hat sozusagen die BRD-Gesellschaft zu dem Zeitpunkt gelernt. Und dann beginnt eben sozusagen ein anderer Moment, ein anderer Versuch von Identitätsbildung. Und der hat ganz viel damit zu tun, dass sozusagen die Täter noch stärker aus der Erinnerung verdrängt werden und es eine Verschiebung gibt auf die Opfer. Und es gibt sozusagen eine vermeintlich opferzentrierte Erinnerungskultur, die da entsteht. Und zum Beispiel der Bau des Mahnmals in Berlin ist da so sinnbildlich für. Also man gibt vor, dass man die Opfer ins Zentrum der Erinnerungskultur rückt. Und das ist, würde ich sagen, eine der zentralen Thesen des Buches, dass es sich bei dieser vermeintlichen Opferzentrik eher um eine komplizierte oder komplexere Variante der Täterverdrängung handelt.
Ist, wenn man das so will, dann so eine Konstruktion einer eigenen jüdischen Opferbiografie die Kehrseite der Erzählung, man habe von nichts gewusst und sei im Gegenteil nie Nazi gewesen in der Familie?
Ich glaube, was da rausspricht, ist auf eine Art und Weise auch eine totale Überforderung angesichts der eigenen Geschichte und auch eine totale Überforderung angesichts der eigenen Familiengeschichte, die man vielleicht im Einzelfall gar nicht so konkret weiß, aber ja, es ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit in Deutschland, dass es sozusagen eine Täterfamiliengeschichte ist, immer. Aber erstmal ist es eher naheliegend, dass man, wenn man sozusagen Teil dieser Gesellschaft ist, eher auf Seiten der Täter oder vielleicht auch vermeintlich Täter in der Familie hat. Und ja, damit umzugehen oder dem auch eher zu entkommen auf eine Art und Weise, da bietet, glaube ich, so eine falsche Familiengeschichte oder eine imaginierte Opfergeschichte dann eine Möglichkeit.
Jetzt habt ihr sozusagen euch auch die Spiegelseite dessen angeguckt, weil das natürlich auch eine Reaktion ist auf eine Opfervorstellung innerhalb dieser, ich benutze jetzt mal Erinnerungskultur und mache klar, dass damit die Idee, man könnte es genau in solchen Begriff gießen und hätte damit was erledigt, meinen. Ist das ein Bestandteil dieses Mechanismus? Denn wer Opfer ist, das hat ja im Grunde genommen auch lange Zeit die Täterseite bestimmt.
Na jetzt, in diesem konkreten Fall ist es schon interessant, weil Wolfgang Seibert zum Beispiel für sich reklamiert hat, nicht nur Opfer in der Familiengeschichte zu haben, sondern auch dezidiert Widerstandskämpferin. Also es gab immer sozusagen die Geschichte von einem militanten jüdischen Widerstand in der Familiengeschichte. Und das war natürlich vor allen Dingen, ist es auf Interesse gestoßen innerhalb von einem bestimmten linken Segment und einem Publikum, den sozusagen dieser biografische Hintergrund einfach verschlossen war, die aber trotzdem sozusagen das interessant fanden, diese Familiengeschichte als Argumentationsstütze auch für die eigene Positionierung und damit sozusagen als Legitimierung heranzuziehen. Und gleichzeitig ist er damit ein bisschen was Besonderes nochmal, weil auch diese Begrifflichkeit des Opfers da aufgebrochen wird und vielleicht nicht mehr so einem ganz klassischen Klischeebild entspricht, weil sonst ist vor allen Dingen das Bild des Holocaust-Opfers in der BRD natürlich maßgeblich durch so Figuren geprägt wie Anne Frank. Also das ist westeuropäisch weiß und es ist auf jeden Fall nicht das osteuropäische ärmere Judentum, sondern westeuropäisches. Und gleichzeitig aber sozusagen diese komplette Wehrlosigkeit, die da mit drin schwingt, in diesem Bild des Kindes. Und dem hat er sozusagen nochmal ein anderes Opferbild entgegengehalten, was das, glaube ich, sozusagen ein bisschen ausdifferenzierter hat, aber gleichzeitig auch nochmal anschlussfähiger an eben ein bestimmtes Publikum.
Ist es damit eigentlich ein Spiegel von einer Erwartung, einer gesellschaftlichen?
Also ich glaube, es kommt immer ein bisschen auf das Publikum drauf an. Ich habe für das Publikum, was in dem Fall sozusagen angesprochen wurde, war das auf jeden Fall ein ziemlich, ja, wie so ein Zerspiegel der Erwartungen auf jeden Fall, ja.
Im Nachgang kann ich mich an Diskussionen erinnern, in denen auch der Vorwurf erhoben worden ist und auch diesem Reflex, den hatte ich so, zu sagen, dass diese erfundene Geschichte, insbesondere verknüpft mit dem auch antifaschistischen Engagement, politischen Engagement der Person, der ganzen Gemengelage des mahnenden Gedenkens, des Erinnerns und auch der Auseinandersetzung mit neonazistischen Strukturen einen Bärendienst erwiesen hat. In unserem Vorgespräch hast du das ziemlich klar zurückgewiesen als ein Hauptproblem in der Sache.
Ich würde das, glaube ich, nicht komplett zurückweisen. Ne? Also natürlich schafft das erstmal sozusagen einen Skandal. Das ist, die Geschichte wird dann in die Öffentlichkeit getragen und dort auch irgendwie ausgehandelt. Und natürlich gibt es immer wieder auch dann einen Moment und einen Anlass für Leute, da sozusagen nochmal ihren Ressentiments freien Lauf zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sowohl im Fall Seibert gesehen hat, als auch zum Beispiel im Fall Hingst. Und also sozusagen in allen Fällen, die wir uns jetzt für die vergangenen Jahre angeguckt haben, ist es immer auch ein Moment, wo sozusagen Leute, die vorher eh schon rechts bis rechtsradikal aufgestellt waren, glauben, sich nochmal dazu äußern zu müssen und sich darin bestätigt sehen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das sozusagen so einer dezidierten Holocaust-Leugnung nicht zuspielt, weil wenn jemand den Holocaust leugnet, dann ist die Person sowieso jenseits von argumentativ-rationalen oder gar historischen Fakten und die bedarf solcher falschen Geschichten überhaupt nicht. Also ich glaube, da macht man es sich dann zu einfach zu sagen, okay, diese falschen Geschichten befördern jetzt 1:1 Holocaust-Leugnung und sind das Wasser auf die Mühlen der Leugner. Die leugnen das sowieso und die haben sowieso ihre Verschwörungstheorien und bewegen sich, glaube ich, in einem Kontext, der diese Rückbindung an eine Faktizität überhaupt gar nicht mehr bedarf.
Was ist denn, vielleicht lässt sich das nicht auf einen Punkt bringen, aber auf mehrere, denn du hast eingangs auch gesagt, dass dieses Buch ein Teil der Auseinandersetzung ist oder so eine Art Teilergebnis oder so. Was würdest du sagen, was ist denn euer Ziel mit dieser Veröffentlichung?
Unser Ziel war, glaube ich, erstmal überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Und ich glaube, auch das ist noch nicht abgeschlossen. Und darüber hinaus war oder ist unser Ziel auf jeden Fall auch eine Debatte darüber anzustoßen, wie man umgehen kann, wie auch Erinnerungspolitik vielleicht funktionieren kann, wie die auch gehen kann, indem man Zeitzeugin, und das ist ja quasi sowas, um das es da auch ganz viel geht, einbezieht oder sich auch mit denen auseinandersetzt, ohne sie zeitgleich zu instrumentalisieren, was wahrscheinlich die große und schwierige Herausforderung da an der Stelle ist.
Ja, das ist ja so ein Ding, was vor ein paar Jahren als große Diskussion auch aufgebrochen ist, als klar wurde, dass Zeitzeuginnen, der Nationalsozialismus 1945 ist sehr lange her und insofern sind immer weniger, die noch als Zeitzeugin Auskunft geben können, erzählen können. Stattdessen steigt auch der Generationsabstand zu dieser Zeit. Verändert das nochmal auch die Debatte darum?
Also erstmal bemerkenswert, dass sozusagen diese Diskussion darüber, dass die Zeitzeugin Versterben, die hält jetzt seit fast 30 Jahren an. Und das Interessante ist dabei, dass es sozusagen kontinuierlich die Konnotation gibt, dass die Zeitzeugen eben dafür verantwortlich sind, die Erinnerungen an die Verbrechen wachzuhalten. Und damit werden dann auf einmal schon wieder Menschen, die in sehr fortgeschrittenem Alter sind, in die Verantwortung gezogen. Und es wird behauptet, dass es sozusagen durch ihre Anwesenheit ein als vermeintlich gut und aufgeklärt empfundene Erinnerungspolitik gäbe. Und das verzerrt natürlich total die Wirklichkeit, weil am Ende sind wir es, die uns darum kümmern müssen, wie wir mit der Geschichte umgehen. Wir sind es, die sich darum kümmern müssen, dass die Erinnerung daran wach bleibt. Und wir sind es, die dafür sorgen müssen, dass das nie wieder passiert. So. Und es kann nicht sein, dass das gesellschaftspolitisch ausgelagert wird auf die Zeitzeugin, sondern da würde ich eher dafür plädieren, es darum geht, diesen Menschen die ihnen verbliebene Lebenszeit so angenehm und gut zu gestalten, wie es irgendwie nur denkbar ist. Und das andere, was du andeutest, ist was man sozusagen auch von der Forschung in den letzten Jahren immer stärker sehen kann. Und das ist ein verstärktes Verschwinden der Täter, vor allen Dingen aus dem konkreten Bezugsfeld, also vor allen Dingen aus dem familiären Kontext. Also das heißt, die entsprechenden Studien der letzten Jahre dazu weisen ziemlich deutlich darauf hin, dass die Personen, wenn sie denn dazu befragt werden, immer weniger sich vorstellen können, dass Täter in ihren Familien waren und sozusagen auch die Vorstellung darüber, wie weit oder gesellschaftlich weit sowas wie Widerständigkeit war oder auch sowas wie Opfer. Da sind die Zahlen jenseits jeder historischen Wirklichkeit. Und das ist dann schon sehr bemerkenswert, also dass die generationelle Distanz zu den Ereignissen eher dazu führt, dass es eine Verschiebung gibt oder dass einfach auch eine Wirklichkeitsverzerrung stattfindet.